Heute Morgen predige ich über Matthäus, Kapitel 28, Vers 16, folgende. Matthäus 28, Vers 16, folgende. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige jedoch zweifelten. Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist der sogenannte Missionsbefehl, das heißt der einzige Auftrag, den Jesus gab, als er auferstanden war, an seine Freunde. Deshalb die Frage an Sie: Was halten Sie von Missionen? Denken Sie, das ist was Wichtiges, was Unnötiges, was Überflüssiges, was Überholtes, oder sind Sie innerlich selbst beteiligt? Wir bekommen ab und zu mal so Besuche von Missionaren, nicht so häufig, aber als unsere Kinder kleiner waren und wir dann so Besuche von Missionaren hatten und die haben immer was Interessantes erzählt, da sagten sie, das werden wir später auch mal, das ist ein toller Beruf, so Verreiser zu sein. Das war eine nette Definition für einen Missionar, ein Verreiser, einer, der also viele Reisen macht, das Ausland kennenlernt und dann was erzählen kann. Ich erinnere mich noch an den ersten Missionsabend, den ich hier in Obertshausen miterlebte. Das war noch dort hinten in der Kirche, da war ja früher der Hinterraum so abgeteilt mit einer Schiebewand, heute gibt es auch wieder eine. Und da hatten wir ein Ehepaar eingeladen von der Roten Meermission. Die haben einen sehr interessanten Abend gehalten mit Lichtbildern. Was für Gäste hatten wir? Einmal eine Großmutter mit ihrer Enkeltochter, die außerdem gerade noch Konfirmandin war. Und dann vier Hauptamtliche. Zwei Pfarrer, der eine mit seiner Frau und die Küsterin. Das war der erste Missionsabend. Also eigentlich waren nur zwei originale Gäste da, wenn man so will. Eine Großmutter mit ihrer Enkeltochter. Ich war ziemlich bestürzt und beschämt, aber im Nachhinein muss ich sagen, das hätte ich mir eigentlich sparen können, diese innere Bestürzung. Denn ich denke, es gab nur ganz wenige Menschen in dieser Gemeinde, die Jesus kannten und lieb hatten. Das ist jetzt eine Behauptung. Und wenn jemand Jesus nicht kennt, hatte er auch keinerlei Gespür für Missionen. Denn würde er ja anderen Leuten etwas wünschen, was er selber nicht erfährt. Wenn jemand nicht weiß, was das bedeutet, von Gott gerettet zu sein vor dem Gerichtszorn Gottes durch den Erlöser Jesus, dann hat er auch keinen Rettersinn für andere. Das habe ich aber erst im Nachhinein verstehen gelernt. Und trotzdem war es der erste Missionsabend. Später ist dann durch Gebet Kontakt entstanden zu einem jungen Ehepaar, die dann nach Haiti ausgereist sind und dort immer noch sind. Jetzt 1974 sind sie ausgereist. Schürers, es entstand ein herzliches Hin und Her. Man bekam Berichte, wie es ihnen geht, was sie tun, was Gott dort tut. Und einige von uns fingen an, sich für sie zu interessieren, für sie zu beten und auch für sie zu geben. Und da merkte man, Mission hängt also einmal mit Vertrauen zusammen, mit Gebet, aber auch mit Geben. Und das war für Christen, auch hier unter uns, eine neue Entwicklung, dass man außer Kollekte zu geben, die sich vielleicht so zwischen 1 und 10 Mark bewegt, auch noch Spenden lernen kann. Und ich freue mich darüber, dass immer mehr Christen anfangen, das zu lernen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir sie am Anfang mit 120, später 200 Mark unterstützt, dann stieg es auf 300 und später dann auf 400. Das ist nur der äußere Rahmen, natürlich nur ein kleiner Teil dessen, was sie brauchen. Wir freuen uns, dass Gott sie dort gebraucht hat, in diesem Land, in einer Bibelschule, wo er Pastoren ausbildet. Sie hat eine Haushaltungsschule gegründet und lange Jahre geleitet. Aber die eigentlichen Missionare in Haiti waren nicht diese Leute, die wir da mit hingeschickt haben, sondern waren eigentlich die Haitianer selbst. Gott wirkt ja oft so ganz hintenrum über Eck, erreicht er seine Ziele. Und zwar waren viele Haitianer als Gastarbeiter in Kuba gewesen und sind dort durch Missionare in Kuba zum Glauben gekommen an Jesus. Und irgendwann kamen die Kubaner auf diese nette Idee und haben alle Gastarbeiter rausgeworfen. Und damit waren auch alle Haitianer wieder arbeitslos. Und sie kamen nach Hause und haben dann dort ihren neu gefundenen Glauben an Jesus weitergegeben in ihre Verwandtschaft. Sie konnten oft weder lesen noch schreiben. Sie haben Gemeinden gegründet und die Gemeindeleiter konnten manchmal weder lesen noch schreiben. Das heißt, sie haben ganz einfache Botschaften weitergegeben. Sie wurden sehr verfolgt von ihrer Umgebung mit Steinen und diesem und jenem. Aber trotzdem sind da Leute zum Glauben gekommen. Und Schürers, die in einem Gemeindeverband heute dort arbeiten, das ist ja keineswegs der einzige, den es da gibt, ist immerhin ein Verband mit etwa 250 Gemeinden, die im Lauf dieser Jahre entstanden sind. Ja, dann entstand Kontakt zu einem Ehepaar, die in Paraguay arbeiten, Kinderarbeit machen dort. Danach zu zwei Ehepaaren und Familien, die unter fremden Kulturen arbeiten, das heißt unter fremden Religionen und so eine Art Pionierarbeit tun, das ist sicher nicht einfach. Ja, dann ein Missionspilot in Kenia, der auch Flüchtlingsarbeit unter seinen Volksgenossen tut, denn sie sind eigentlich selber Äthiopier, anerkannte Asylanten hier in Deutschland. Er arbeitet als Missionspilot in Kenia und sie unterstützen diese vielen äthiopischen Flüchtlinge, die dort in Kenia vorbeikommen. So ist er nebenbei noch Leiter von zwei kleinen Gemeinden geworden, die durch diese Arbeit entstanden sind. Eine Tigrinya sprechende und eine Amharisch sprechende Gemeinde. Ja, zwischendrin haben wir erlebt, dass viele Jugendliche, die inzwischen durch die Jugendarbeit zum Glauben kamen, Missionseinsätze machten in den Sommerferien, das heißt mit einer Gruppe OM oder einer Bibelschule in andere europäische Länder meistens gingen, um dort in den Sommerferien Straßeneinsätze zu machen, Hausbesuche und Ähnliches. Das war sicher eine Mischung zwischen Urlaub und geistlichem Einsatz, aber ich fand es trotzdem gut, weil es einen Einblick gab, was es bedeutet, einem anderen von Jesus etwas weiterzugeben und zu sagen. Ja, dann hat eine junge Dame es einmal gewagt, hier aus der Gemeinde für 2 Jahre mit OM, das ist so eine missionarische Gruppe, in den Sudan zu gehen, um dort in einer ganz fremden Kultur Jesus zu bezeugen. Nach einem Jahr flogen sie alle schon raus, aber sie sind dann wieder hineingegangen und haben dort gewirkt. Wir haben dann auch noch Missionare, wenn man so will, unterstützen gelernt, die hier in der eigenen Kultur arbeiten, mit Freizeitarbeit am Starnberger See, mit Arbeit unter Studenten. Und der innere Wunsch war eigentlich der, von einer Gemeinde, die Missionare nur unterstützt, zu einer Gemeinde zu werden, die Missionare sendet. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jemand unterstütze oder ob ich ihn aus den eigenen Reihen heraus sende. Wir freuen uns, dass dann vor 3 Jahren eine Familie nach Uganda ging, als eine Art Werkmissionar, um dort bei einem Krankenhausbau zu helfen, aber auch den Glauben sicher auszuleben. Und dass seit knapp einem Jahr eine junge Dame auf einem Missionsschiff arbeitet für 2 Jahre, die gerade im asiatischen Raum viele Länder mit ihrem Schiff erreichen, die sonst für das Evangelium keineswegs offen sind. Ja, man könnte also sehen, wie Gott einfach eine Spur weiterführt. Zu der Mission gehören eigentlich 3 Gs. Das erste G ist gehen und dann kommt das Gebet hinzu und geben. Gehen, Gebet, geben. 3 Gs. An der Stelle könnte man natürlich fragen, wo bin ich beteiligt? Gehen, die wenigsten von uns gehen ins Ausland, um in einer anderen Kultur Jesus zu bezeugen, obwohl viele Ausländer hier nach Obertshausen kommen und vielleicht irgendjemand von uns auch von Gott Weisung empfängt, mit ihnen Verbindung zu haben, in seiner Liebe Austausch zu pflegen. Gebet könnte schon eher ein Punkt sein, wo der Einzelne beteiligt ist, für diese verschiedenen Missionare zu beten, ganz oft ihre Rundbriefe zu lesen, um überhaupt zu wissen, was sie bewegt und was sie brauchen. Und geben ist sicher auch ein wesentlicher Punkt, damit sie überhaupt draußen arbeiten können. Ja, vielleicht wird Gott hier noch weitere Leute aus der Gemeinde senden und die Frage ist, sind wir überhaupt in der Lage, sie zu tragen, sodass sie gehen können? Das ist eine Frage, die man sich schon stellen kann. Das Ziel ist immer, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu bringen. damit sie ihn kennenlernen. Hier heißt es, man sollte sie lehren und dann auch taufen. Lehren bedeutet ihnen, die Wahrheiten der Bibel nahezulegen, dass sie erkennen, welchen Sinn Gott dem Leben gibt, über die Fähigkeit zu beten nachdenken, Gottes Führung erfahren im Leben, Gewissheit des ewigen Lebens bekommen und vieles mehr. Sicher auch soziale Auswirkungen wird der Glauben immer haben. Ja, und dann taufen. Die Taufe ist eigentlich nur ein äußerer Vorgang, der einem inneren Vorgang zugeordnet ist. In der Bibel gibt es ja zwei Taufen, eine Geistestaufe und eine Wassertaufe. Geistestaufe ist der Anfang des Glaubens, an dem Jesus in mein Leben kommt, empfange ich den Heiligen Geist. Das ist etwas, was nur Gott an mir tun kann. Während die Wassertaufe können wir aneinander vollziehen. Die Taufe ist ursprünglich ein Bild der Beerdigung. Da verschwindet jemand ganz unter der Oberfläche und dann taucht er trotzdem wieder auf. Ja, so wie eben jemand ganz in der Erde verschwinden würde und dann weg ist. So würde das bedeuten, dass mein Leben, in dem mein Ich der eigene Chef ist, sozusagen ganz verschwinden soll vor Gott. Und dann taucht dieses neue Leben auf, in dem Jesus der Herr sein möchte. Die Frage, ob eine Wassertaufe dieser Vorgang immer entspricht, ist zumindest bei uns hier eine andere Frage. Aber wir sollen lehren und taufen und auch die Wahrheit dieser Taufe im eigenen Leben erkennen. Ja, neuerdings gibt es immer mehr Vorwürfe. Warum Mission? Die Mission zerstört doch Kultur. Lasst doch zum Beispiel diese Indianer in Südamerika endlich mal in Ruhe, ihr Missionare. Ja, zerstört Religion, Mission, zerstört das Kultur? Ja, ist die Frage, was ist Kultur? Kultur ist eine Einheit von Religion, von Kunst, von Musik, von geistigen Interessen und Werteaustausch. Und da muss man sagen, natürlich zerstört der Glaube an Jesus die Kultur in dem Sinne, dass man dann nicht mehr an Geister oder an andere Mächte glaubt. An der Stelle verändert sich sicher etwas. Es wird vielleicht auch ein klein bisschen Zivilisation mit eindringen, dadurch, dass die Leute, was weiß ich, Hygiene lernen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil die das abgucken von den Leuten, die da sind. Ob die dann unbedingt anders essen müssen als früher, ist eine zweite Frage. Aber ist denn die Kultur der Leute wirklich so glücklich, wie man immer behauptet? So nach dem Motto, lasst die Leute doch, die sind doch auch ohne euren Jesus glücklich. Zwei Beispiele von Missionaren, die wir unterstützen. Die Leute aus Paraguay sagten, früher haben die Paraguayer, wenn ein Mädchen geboren wurde, ihm einfach eine Handvoll Sand und Erde in den Mund gesteckt und es dann zur Seite gelegt. Es war tot. Mädchen waren nicht so viel wert wie Jungens. Inzwischen dürfen die Mädchen dort leben, weil viele Leute zum Glauben gekommen sind. Und nicht nur, weil man die Menschenrechte der UNO vielleicht achten lernt, sondern weil man den Hintergrund bei Gott weitgehend in vielen Bereichen gefunden hat. Oder in Haiti. Meine Frau und ich waren da mal zu Besuch und haben eine sehr hübsche junge Dame gesehen, kennengelernt, die in einem Zahnlabor Prothesen herstellt und Zahnersatz, was sie fantastisch kann. Sie hat nur einen Nachteil, sie kann nicht reden und nicht hören. Sie kann nur so ein bisschen was erzählen, sie ist taubstumm. Wenn so ein taubstummes Kind geboren wird und die Eltern das entdecken, sagen sie, oh weh, das Kind ist nicht normal, also kann es nur von einem Geist besessen sein und deshalb müssen wir es schleunigst aus dem Haus entfernen und dann haben sie es irgendwo hingelegt, auf dem Wald, in die Straße, wo auch immer. Zufällig hat eine Missionarin das Mädchen damals gefunden und es großgezogen. Diese Missionarin lernten wir auch kennen. Ist eine Kultur glücklich, die hinter allem, was nicht ganz normal ist, immer sofort einen Geist vermutet, sich verflucht fühlt, in Angst lebt? Oder was geschieht erst, wenn Zwillinge geboren werden, dann ist die Katastrophe ja perfekt. Da kann ja nur ein Geist dahinter sitzen bei so etwas Unnormalem. Das heißt, man müsste sie gleich ums Leben bringen. Ist das schlimm, wenn man Leuten aus ihrer Angst heraus hilft zum Frieden Gottes? Ist es eine Zerstörung einer wertvollen, glücklichen Kultur? Ich könnte viel krassere Beispiele erzählen, die dann aber nicht von eigenen Missionaren sind, sondern von dem Umfeld der Missionen, mit denen wir in Verbindung stehen. Ja, ein anderer Vorwurf ist Dialog, nicht Vorwurf, Richtung. Dialog statt Mission. Gerade in der Kirche wird der Dialog immer moderner. Man soll den Leuten nicht so als Herrschender seine Wahrheit da servieren, sondern sich mit ihnen unterhalten. Wer weiß, ob andere Religionen nicht auch Wahrheit enthalten. Sind nur die Christen im Besitz der Wahrheit? Das ist eine wichtige Frage. Die Frage ist, wer ist Christus? Worin unterscheidet er sich von anderen Religionsstiftern? Ich weiß nicht, ob Sie über die Frage schon einmal nachgedacht haben. Einige mit Sicherheit. Nur Jesus, heißt es, kam aus der Ewigkeit. Er war schon Jahrhunderte vorher angekündigt, dass einer käme aus der Ewigkeit. Alle anderen sind einfach so geboren worden. Man entdeckte, da ist jemand, der erst viel später feststellte, dass er auch religiös begabt ist. Nur Jesus behauptete, Gottes Sohn zu sein. Die anderen wussten, dass sie irgendwie einen Auftrag haben von irgendeiner übernatürlichen Macht, aber sie sagten weitgehend nicht, dass sie Gottes Sohn sind. Nur Jesus behauptete, fehlerfrei zu leben. Jetzt könnte man das Lebensbild von diesem oder jenem Religionsstifter lesen, der oft am Ende seines Lebens etwas anderes sagte als am Anfang und andere Dinge praktizierte, der oft im zwischenmenschlichen Bereich große Probleme hatte an dieser oder jener Stelle. Nur Jesus sagte, dass das Wichtigste in seinem Leben nicht seine Lehre ist, sondern sein Sterben. Er kam, um uns am Kreuz zu erlösen. Das war nicht das schlimme Ende eines guten Menschen, sondern das war das Ziel eines Erlösers, weil er wusste, dass nur so der Gerichtszorn Gottes aus der Welt geräumt werden kann und dann die Vergebung geöffnet wird. Nur, die anderen sind auch alle gestorben, aber ihr Tod hatte keine besondere Bedeutung. Es war einfach ein Tod, wie bei jedem von uns. Nur Jesus sagte, dass er auferstehen würde und nur sein Grab war nach 3 Tagen leer. Die anderen Gräber konnte man noch Jahrzehnte und manchmal Jahrhunderte lang besuchen, soweit sie nicht verbrannt wurden und dann kein Grab übrig blieb. Es waren jetzt nur ein paar Punkte, einfach mal ein Vergleich zwischen Jesus und einigen Religionsstiftern. Nur er sagte, dass er die Wahrheit ist. Die anderen sagten zwar auch, dass sie wichtige Lehren bringen, aber nicht, dass sie die Wahrheit sind. Ja, die zweite Frage dieser Art, worin unterscheidet sich denn der christliche Glaube von anderen Glaubenspraktiken? Ich denke, bei anderen Glaubenspraktiken versucht man immer ein Stück weit, sich selbst zu erlösen. Im Hinduismus versucht man, fehlerfrei zu leben, um dann in einer höheren Kaste geboren zu werden oder endlich aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten ganz auszusteigen. In anderen Religionen versucht man, durch so und so oft tägliches Gebet, durch so und so lange Hungerzeiten, dies und jenes zu erreichen, sich eigentlich selbst zu erlösen, nach oben zu arbeiten und weiß nie, ob man sein Ziel erreicht. Bei Christus ist das ganz anders. Im Zentrum des christlichen Glaubens steckt ein Geschenk, und zwar das Geschenk der Vergebung, das mir Gott gibt im Glauben an Jesus. Die Erlösung übernehme nicht ich durch mein Tun, sondern übernimmt Gott durch sein Tun, indem er nämlich Jesus gesandt hat, der diesen Gerichtszorn Gottes trug. Also ein Unterschied, hier ist eine Art Selbsterlösung durch alle religiösen Übungen, die ich so begehe. Und hier hat die Erlösung Gott übernommen und ich muss sie nur als Geschenk annehmen, sie mir schenken lassen. Vergebung, dazu sogar dieses wunderbare Geschenk des ewigen Lebens. Ja, dann ist die Frage der Toleranz. Ihr Christen, seid ihr tolerant? Seid ihr es nicht? Ja, was ist Toleranz? Ich sprach gerade vor kurzem mit einem jungen Mann, der hier bei einer Firma arbeitet. Er war Bräutigam, den ich getraut habe. Ich fragte, mit welcher Toleranz arbeitet ihr in eurer Firma? Er ist Maschineneinrichter einer hiesigen Firma. Er sagte, je nachdem, was wir machen, zwischen 1/10 Millimeter und 1/1000 Millimeter. Stellen Sie sich, Toleranz als Definition heißt geduldete Abweichung. Also von dem Normwert darf man 1/1000 Millimeter abweichen. Stellen Sie sich vor, der verwechselt seine Abweichung. Er sagt, oh, 1/10 Millimeter dürften wir abweichen und überträgt es auf seine Teile, wo er nur 1/1000 abweichen dürfte. Dann wird die Maschine wahrscheinlich bald nicht mehr laufen. Wenn die Toleranz zu groß ist im Bereich der Technik, geht alles kaputt. ja, ist eine Behauptung, die sicher jeder versteht, der mit Technik zu tun hat. Wie ist das denn bei der Frage der Wahrheit, wenn ich sage, ach, du hast recht, du hast auch recht, ich habe natürlich auch recht? Ist das sehr freundlich und die Leute werden mich vielleicht achten oder auch für einen Trottel halten, der kein Unterscheidungsvermögen hat? Wenn ich den Weg zu Gott weise und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, und dann sage ich, oh, Mohammed ist auch die Wahrheit, Konfuzius bringt auch die Wahrheit und der Buddha hat sie doch sicher auch gehabt, dann müsste ich zumindest alles, was Jesus sagt, als Lüge wegschieben. Es ist eine Frage der Toleranz. Ich denke, in der Wahrheitsfrage wäre ich nicht tolerant, weil ich damit jemand nicht helfe. Ich denke eher, dass ich ihn im Unklaren lasse. Und die Frage, wie ich mit der Person umgehe, die diese andere Wahrheit ihrer Meinung nach vertritt, das ist eine ganz andere Frage, dass wir Achtung voreinander haben und uns freundlich behandeln und nicht gegenseitig irgendwo an die Wand stellen oder schieben. Ja, Jesus beansprucht alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Es ist die Gewalt der Liebe. Vergleichen Sie das mal mit einem Diktator wie Saddam Hussein, der auch alle Gewalt in seinem Land hatte bis vor kurzem oder immer noch hat. Eine Gewalt mit Angst, mit Terror, mit Unfreiheit. Während Jesus sagt, die Gewalt, die ich über euer Leben haben möchte, ist die ganze Macht der Liebe, möchte euch ergreifen. Jesus ist natürlich auch der Richter und auch der Sieger über alle Mächte des Bösen. Auch alle Widersacher Gottes werden sich vor Jesus beugen müssen. Aber deshalb kann er uns auch von dem Bösen erlösen. Ich las gerade gestern ein kleines Beispiel von einer jungen Dame, die so Modetorheiten beging. Zu Hause hat es auch nicht ganz gestimmt, in der Ehe der Eltern. Sie wurde dann Krufti, so wie man das aussah, so zurecht präpariert. Mit Drogenerfahrungen, mit Okkultismuserfahrungen. Sie lebte weitgehend in Trance, war gar nicht mehr so richtig klar im Kopf. Und dann ist sie bei einer Einladung zu einer Teestube zum Glauben gekommen an Jesus und wurde ihre dämonischen Bindungen los. Sie konnte plötzlich wieder frei denken, sie kann wieder arbeiten lernen. Jesus hat die Macht vom Bösen zu erlösen. Das möchte ich auch jedem heute Morgen hier unter uns sagen, der sich vielleicht an irgendetwas innerlich gebunden fühlt, was ihn unfrei macht. Ja, ich bin gleich am Ende. Noch zwei nette Beispiele über Missionen. In einem Fall sind die Betroffenen anwesend. Erzählte mir gerade eine junge Familie, dass sie in Urlaub waren und ihre Kinder gingen mit der Kinderbibel unter dem Arm zum Nachbarn. Sie hatten da irgendwie so eine Ferienwohnung oder Häuschen. Daneben gab es noch mehr dieser Art und ging einfach mit der Kinderbibel zum Nachbarn und sagte, lies mir mal draus vor. Am liebsten habe ich die Geschichte von Abraham. Nun hätte er ihnen die Kinderbibel gegeben, dann müssen erstmal die Geschichte von Abraham finden, wo die steht. Ich weiß nicht, ob sie gefunden haben, sie haben auf jeden Fall daraus vorgelesen. Und dann hinterher ergab sich ein sehr gutes Gespräch der Eltern mit diesen Nachbarn, weil die fragten, machen die das immer so, lesen sie das auch sonst? Und schon waren sie in einem Glaubensgespräch. Ich denke, dass sich viele Leute freuen, wenn sie endlich einmal Gelegenheit haben, ein ernsthaftes Gespräch über den Glauben zu führen. Nicht nur so eine Diskussion über Kirchensteuern oder Nordirland oder sonst etwas, sondern über Jesus zu reden. Ja, und dann noch ein Beispiel aus der Natur. Wir haben einen Nachbarn, der ungefähr 80 Meter neben uns einen sehr schönen Baum hat, einen Ahornbaum. Und dieser Baum ist enorm missionarisch. Das heißt, zu gewissen Zeiten im Jahr versendet der diese, ich weiß nicht, wie das heißt, so Flügelsamen. Früher als Kinder nannten wir die immer Nasen und haben sie uns so auf die Nase geklebt. Und die fliegen überall hin. Wenn man also nicht aufpasst, hat man im Laufe eines Jahres mehrere kleine Ahornbäume, die im Garten wachsen. Natürlich wollen wir die nicht, wir reißen sie wieder aus. Aber neben uns ist ein unbebautes Grundstück. Da wachsen zum Beispiel jetzt schon zwei Bäume, die mindestens 10 Meter hoch sind, die also auch hier ihre Wurzel hatten in diesem anderen Baum. So Flügelsamen, das ist sicher auch was für Christen, einfach das, was in uns steckt, weiterzugeben. Nicht um anderen Leuten auf den Wecker zu fallen, aber um es einfach mitzuteilen. Denn ich denke, dass wir etwas mitzuteilen haben. Diese Liebe Gottes, diesen Hinweis auf das ewige Leben, die Antwort auf den Sinn des Lebens, die Führung Gottes, Frieden im Herzen. statt Angst und vieles mehr. Die Einstiegsfrage war, was halten Sie von Mission? Es war so ein kurzer Hinweis auf Missionare der Gemeinde, auf Einwände, aber auch auf das, was Christus unterscheidet von anderen, was den christlichen Glauben unterscheidet. Und diese drei Gs der Mission, gehen, Gebet, geben. Die Frage ist, was Mission uns bedeutet. Habe ich den Eindruck, dass ich Jesus kenne und dass er mir in irgendeiner Weise eine Sendung mitgibt in meinem Leben? Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du Interesse hast an jedem von uns und dass du uns deshalb schon oft Boten deiner Liebe gesandt hast, sei es in Gesprächsform oder als Arbeitskollegen oder im Urlaub oder durch Bücher, wie auch immer. Danke, Herr, dass du unser Herz erreichst, dass es dir gehören darf für Zeit und Ewigkeit und dass wir dann auch etwas Gutes weiterzugeben haben. In deiner Führung und in deinem Segen und deiner Liebe. Amen.